Hallo und herzlich willkommen zum Energiezone-Podcast. Heute mit Willi Appler von Clever PV. Wenn ihr noch nicht genau wisst, was Clever PV ist, dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen einordnen mit dem Stichwort EMS oder HEMS, Home Energy Management Systems. Das ist mein ganz großes Forschungsthema bei Energiezone hier im Jahr 2025, weil das fehlt mir. Ich muss ja in irgendeiner Form partizipieren können an den niedrigen Energiepreisen in der Nacht und zum Beispiel meinem Wechselrichter von Kostal sagen können, bitte lade jetzt die Batterie, damit ich morgens diese günstigen Energiepreise dann ausnutzen kann, direkt aus meiner Batterie. Das geht aber heute noch gar nicht, weil es noch gar kein System in meinem Haushalt gibt, was das steuern kann. Das einzige smarte System ist die Wallbox von OpenWB. Da kann ich natürlich sagen, je nachdem, ob viel Sonne scheint oder ob Tipper gerade günstige Preise meldet, bitte lade das Auto. Aber es macht natürlich viel mehr Sinn, ein System zu haben, was alles ganzheitlich steuert. Das kann OpenWB zum Teil, aber es setzen sich zunehmend EMS-Systeme wie Clever PV durch. Und da gibt es so einen Richtungsstreit vielleicht nicht, aber es gibt so einen Philosophiestreit darüber, ob das Cloud-Only-Systeme sein müssen oder ob man dafür nur eine Hardware braucht. Bei 1,5 ist es ja Heartbeat, eine Hardware, die ich zu Hause einbaue. Enpal hat mit Enpal One auch eine White-Label-Lösung genommen und versucht das den Kunden anzudienen. Und Clever PV versucht das alleine in der Cloud, hat schon sehr viele Integrationen, leider nicht die für mich passenden, darüber reden wir aber auch im Podcast, hat mir aber schon extrem viel weitergeholfen, aber auch gezeigt, an welche Grenzen man stößt bei der Selbstoptimierung und auf was man so alles achten muss. Und ich lerne ja immer noch dazu, obwohl ich jetzt seit mehreren Jahren, ich glaube seit 5 Jahren eine Solaranlage betreibe, seit 2 Jahren jetzt mit Ilan diesen Podcast mache und wirklich, glaube ich, schon eine Menge Wissen gesammelt habe, trotzdem kommt für mich auch immer was Neues dazu in einem sich schnell verändernden Markt. Wenn ihr jetzt wissen wollt, ob das System was für euch ist oder ob ihr vielleicht mit einem Clever PV-Wettbewerber arbeiten müsst oder ob ihr überhaupt ein EMS-System braucht, das erfahrt ihr jetzt im Podcast mit Willi. Du, glaube ich, bei dir irgendwie noch okay klicken oder sowas?
Achso, muss ich bestimmt den.
Ich glaube ja.
Zeitig. Jetzt haben.
Okay. Willi, herzlich willkommen zum Energiezone-Podcast. Heute ganz klar getrieben von meinem persönlichen Interesse, wie ich meine Stromkosten runterbekomme in 2025. Aber auch viele Energiezone-Hörer fragen sich, wie geht's eigentlich weiter mit dem Thema EMS? Wir haben das im E3DC-Podcast schon mal angefangen, das ganze Thema. Ich habe mich jetzt so ein bisschen eingelesen, bin immer noch nicht richtig schlau geworden und hoffe, dass ich heute eine ganze Menge lerne. Deswegen stell doch mal ganz kurz dich vor und stell mal Clever PV vor.
Ja, hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, da sein zu dürfen. Genau, ich bin der Willi, einer der Mitgründer von Clever PV. Ich habe schon ein bisschen länger im Bereich Energiemanagementsysteme gearbeitet. Ich war auch 3 Jahre bei GridX tätig. Die habt ihr das letzte Mal auch ein paar Mal erwähnt. Davor war ich 8 Jahre bei 50 Hertz, einer der 4 Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland, in Berlin tätig, unter anderem auch am Projekt Redispatch 2.0. Genau, und mit Clever PV haben wir eine Energiemanagement-App, die komplett ohne Hardware auskommt. Das heißt, man kann dann einfach seine Geräte in der App direkt einbinden und dann loslegen.
Und genau, erzähl mal ganz kurz, was das macht. Du hast ja schon hier im Vorfeld dir angehört, was ich für ein Setup habe. Und ich habe mich ja gefragt, wie schaffe ich es eigentlich, dass meine Batterie weiß, wie mein Lastprofil eigentlich ist und zu Zeiten aus dem Netz lädt, wenn es billig ist. Das ist ja so ein bisschen dieses Versprechen, was mir auch ein Enpal oder 1,5 geben würden. Die kann ich aber nicht nutzen, weil ich bin ja so der Heimwerker-Typ unter den Solaranlagenbetreibern. Ich habe schon verschiedene Komponenten gebaut und ich frage mich immer, okay, jetzt werden die Preise nachts ja teilweise sehr günstig, aber die Batterie ist dann leer. Und insbesondere in diesen sonnenarmen Monaten von Oktober bis April könnte mir wahrscheinlich ein aktives Batteriemanagement, was jetzt nicht nur aus Solarüberschuss besteht, sondern auch die Preise am Netz und mein Lastprofil verwenden kann, richtig viel Geld sparen. Bin ich jetzt bei dir richtig?
Ja, da bist du richtig. Mit deinem spezifischen Anlagensetup, mit deiner Kostal-Anlage, können wir das leider noch nicht machen. Wir haben noch keine Schnittstelle zu Kostal. Daran arbeiten wir aber. Aber mit anderen Herstellern können wir das bereits. Also bei uns läuft das über Internetschnittstellen. Das heißt, wir verbinden uns Backend to Backend von unserem Server mit dem Server des Herstellers. Du bestätigst das einmal, dass wir das dürfen für deine Anlage, indem du das freischaltest, entweder über deine Zugangsdaten zum Kundenportal oder über andere Referenzen. Das kannst du, die Hersteller, dann bei uns auch über eine Anleitung herausfinden, wie das geht. Aber das ist meistens sehr einfach. In wenigen Klicks hast du deine Anlage verbunden und dann steuern wir das. Also dieses Batterieladen aus dem Netz bei günstigen Preisen ist das neueste Feature, was wir gerade in dem Beta-Testing jetzt erproben. Das haben wir entwickelt letztes Jahr und testen das jetzt erfolgreich schon mit einigen Usern, vor allem für Sungrow-Anlagen, Solax und Huawei. Da kommen aber noch ein paar mehr in den nächsten Monaten dazu. Wir können aber natürlich viel mehr. Also diese klassischen Themen wie PV-Überschuss, Laden, das können wir auch, und zwar nicht nur halt für, sagen wir, geschlossene Systeme, sondern auch komplett offen. Also du kannst bei uns eigentlich fast jede Wallbox mit fast jedem Wechselrichter verbinden. Wir haben über 30 Wechselrichter-Hersteller kompatibel, über 60 verschiedene Wallboxen. Du kannst auch sogar dann direkt dein Auto einbinden, dann geht das auch. Wir können das also direkt über das Auto steuern. Auch Wärmepumpen, Heizstäbe, andere Geräte können wir über Relais und zusätzliche Schalter und WLAN-Steckdosen einbinden. Das ist sehr, sehr offen, erstmal herstellerunabhängig. Und das Ganze dann natürlich auch einen dynamischen Tarif. Also wir können auch dein Auto laden, wenn der günstigste Zeitpunkt ist, oder deine Wärmepumpe dafür nutzen.
Und würdet ihr in diesem Fall, es gibt ja einige Wallboxen-Hersteller, einen davon habe ich ja auch ich im Einsatz mit OpenBB, die diese Überschussladung selber anbieten. Lassen sie sich mit euch auch connecten? Überschreibt ihr die oder kann man dann in der App einstellen, wer jetzt hier das Sagen hat?
Genau, das ist je Hersteller ein bisschen unterschiedlich, aber ja, also wenn wir die verbunden haben bei uns, dann übernehmen wir das meistens. Also auch eine GoWe zum Beispiel, die bietet ja auch eigene Lösungen dafür an, oder eine Easy, die kann man aber bei uns da auch ganz einfach hinzufügen und dann machen wir das halt, ja, genau. Das heißt, meistens muss man dann halt auch keine Zusatzlösung mehr beim Hersteller kaufen, man braucht dann keinen Zusatzzähler mehr für die Wallbox oder so, übernehmen dann wir diese ganze Regelung.
Okay, und was ist denn möglich für einen klassischen Vier-Personen-Haushalt? Das ist ja auch immer die Standardberechnung, die ich bei den Solateuren auf der Webseite finde. 5000 Kilowattstunden, dann kommt vielleicht nochmal sozusagen Lichtstrom, dann kommen noch vielleicht nochmal 2.000, 3.000 Kilowattstunden fürs Auto dazu, wenn man das und wenn man so einen preisvariablen Tarif hat, inklusive smarten Zähler, das scheint ja auch ein Thema zu sein, woran es noch bei vielen hakt. Was ist denn da drin? Also wie viel kann ich denn damit sparen?
Ja, also wir haben tatsächlich mal eine Analyse gemacht über unsere User. Also wir haben bei uns jetzt in Summe über 40.000 registrierte User. Davon sind natürlich auch viele nicht mehr aktiv, haben das nur einmal ausprobiert oder so, den Account. Aber wir haben jetzt knapp die Hälfte als aktive User. Mit denen haben wir das mal einmal ausprobiert und haben das analysiert, was die sparen, haben auch quasi deren durchschnittlichen Jahresverbrauch mal berechnet, und der liegt, wie du sagst, eben so zwischen 7.000 und 8.000 Kilowattstunden pro Jahr. So, die haben so eine durchschnittliche installierte PV-Leistung von rund 8 kW und einen Speicher, der im Schnitt so um die 4,2 Kilowattstunden Kapazität hat. Genau, und wenn man jetzt sich das mal bei denen anguckt, dann haben wir den HTW-Rechner genommen und gesehen, okay, im typischen Fall hätte so ein Haushalt halt knapp 50% Autarkie, also 48% laut HTW-Rechner. Und was wir dann zusätzlich den Kunden sparen, sind knapp nochmal, also 360 € durch die PV-Überschusssteuerung und nochmal knapp 230 € allein für die Optimierung auf den dynamischen Tarif. Also in Summe fast 600 € pro Jahr Einsparungen, die wir also im Schnitt über alle unsere User erzielen. Das sind jetzt keine Hochrechnungen oder Simulationen, sondern es sind gemessene Werte von unseren Usern.
Und das beinhaltet dann auch schon das aktive Überschussladen der Batterie? Ist das schon involviert in
Nee,
diese
das kommt
Kalkulation?
jetzt eben noch erst oben drauf. Das wird jetzt gerade erst erprobt und released. Da haben wir tatsächlich schon jetzt im letzten Jahr eine Simulation gemacht und haben gesehen, dass wir in über 50 Tagen die Batterie hätten aus dem Netz laden können. Dann ist natürlich ein bisschen abhängig immer davon, wie groß die Batterie ist und wie viel Hausverbrauch man hat, wie viel man dann spart und wie dann auch der Tarif ist zu dem Zeitpunkt. Also wir erwarten ja, dass ab 1. April, wenn dieses Modul 3 der Netzentgelte aktiv wird, dass dann der Spread an vielen Tagen nochmal deutlich stärker wächst. Also jetzt aktuell sehen wir so Spreads von, ich sag mal so 8 bis 15 Cent, die spannend sind. In der Zukunft glauben wir aber, dass es eher so Richtung 20 bis 30 Cent gehen kann, auch untertags.
Aber gehen wir mal davon aus, also nehmen wir mal jetzt mal zum einfachen Rechnen, hat dein Haus eine 5 kW Batterie, 4,2 mal irgendwas, immer so schwer zu rechnen. Und insbesondere in der Winterzeit, Oktober bis April, außer vielleicht jetzt im sonnigen Freiburg, kommt ja fast nichts Relevantes so von der Solaranlage runter. Dann lädt man die Batterie einmal bei so einem niedrigen Tarif dann auf. Angenommen, nachts ist es wirklich so günstig und dein Verteilnetzbetreiber macht quasi diese variablen Netzentgelte dann immer nachts günstig, hast ein Spread von 20 Cent, dann kannst du theoretisch 20 mal 5, ja, also 20 Cent mal 5 Kilowattstunden, könntest du dann sparen, weil du dann nicht zu den teuren Stunden, keine Ahnung, 7 Uhr, 8 Uhr morgens, den Durchlauferhitze anmachst, den Herd anmachst, was auch immer am meisten Strom verbrauchst. Das wäre jetzt so ein Euro am Tag und bei 100 Tagen, oder du hast jetzt 50 Tage gesagt, hier in Deutschland sind es vielleicht eher 100 Tage, sind nochmal 50 bis 100 Euro drin, wenn man das ausnutzt und sein Batteriemanagement so effizient macht. Und da reden wir noch nicht von bidirektionalen Batterien, irgendwie das Auto mit involvieren, sondern einfach nur der Speicher, der im Keller steht. Ist das korrekt oder habe ich mich verrechnet?
Das ist schon immer eine gute Näherung. Also diese 50 Tage, die wir letztes Jahr gesehen haben, das waren halt Tage mit dem Spread letztes Jahr. Durch dieses Modul 3 werden die Netzentgelte halt auch noch dynamisiert. Und das heißt, der Spread, den wir dann sehen, der kommt nicht nur vom Börsenpreis, sondern auch von den Netzentgelten. Und deswegen glaube ich, dass es nicht mehr nur 50 Tage sind, sondern schon auch 100 Tage oder mehr, an denen sich das lohnt. Und dann gibt es halt auch vielleicht viele Tage, und weil gerade wenn man größeren Verbrauch hat und eine Wärmepumpe und so, wo man dies vielleicht nicht nur einmal am Tag macht, sondern vielleicht zweimal am Tag, einmal nachts und einmal nochmal mittags. Weil es gibt auch Netzbetreiber, die zum Beispiel ja mittags die Netzentgelte runterziehen, weil sie sagen, sie wollen, dass die Kunden eher mittags den Strom verbrauchen. Also zum Beispiel Netze BW hat sehr hohen Anteil PV, und die wollen natürlich auch dann, dass da tatsächlich dann der Verbrauch mittags möglichst ist. Ja. Das heißt, auch ohne eine PV-Anlage könnte man darüber eine Batterie dann zum Beispiel schon betreiben.
Und wie intelligent ist das dann? Also kann ich mir das so vorstellen, dass du dir bei jedem Haus anguckst, wie das typische Lastprofil ist. Also du weißt, wie das dann montags bis freitags bei denen läuft. Da wird immer morgens und abends schon, keine Ahnung, die müssen alle zur Schule. Also es wird spätestens um 6:30 Uhr geduscht. Am Wochenende wird es irgendwie 9 Uhr geduscht. Und dann kannst du das irgendwie schon einbauen in diese ganze Kalkulation, in diese Batterieladung, in den smarten Verbrauch, also ohne jetzt so Buzzwords wie AI, KI und Co. zu verwenden. Also ist es schon so gut?
Ja, also tatsächlich haben wir mit Machine Learning da einen Prognosealgorithmus gebaut. Ja, also ich verwende die anderen
Und
Begriffe nicht,
dieser
sondern das ist
Algorithmus gilt dann pro Haushalt.
genau, der wird prognostiziert pro Haushalt. Das Wichtigste, was er natürlich prognostiziert, ist erstmal deine Erzeugung, weil wir wollen die Batterien nicht vollladen, wenn danach der PV-Strom kommt. Das wäre ja blöd, wenn wir die aus dem Netz für, was weiß ich, 8, 9 Cent beladen und danach kommt PV-Strom umsonst. Das ist also das Wichtigste, erstmal eine gute Prognose für die PV-Erzeugung zu haben. Die erfolgt wirklich hausspezifisch. Da musst du auch gar nicht deine Anlagengröße eingeben oder so. Das lernt der Algorithmus selbst findet dann halt auch mit Wetter- und Strahlungsdaten für deinen Standort genau raus, wie die Erzeugung ist am nächsten Tag und am übernächsten Tag. Ja. Und das siehst du auch bei uns in der App. Dann prognostizieren wir natürlich auch ein bisschen deinen Hausverbrauch. Und das zeigen wir dir aktuell noch nicht an, aber genau, das erfolgt auch im Hintergrund. Und dann berechnen wir halt auch, wann es sich lohnt, die Batterie zu laden. Und was du halt vorhin in der Berechnung auch noch vergessen hast, es gibt natürlich auch noch ein bisschen Ein- und Ausspeicherverluste. Die musst du natürlich auch noch einberechnen. Und dann gibt es natürlich auch Effekte, wenn du die Batterie zu lange zum Beispiel entladen dastehen lässt, dann gibt es auch eine Alterung. Also es gibt verschiedene Effekte, die wir bei uns im Algorithmus da berücksichtigen, ab der wir dann entscheiden, wann es sich lohnt, die Batterie zu laden.
Und das heißt, ihr guckt euch quasi das fürs Haus an, das lernt dann quasi über Machine Learning und dann bekommt ihr Wetterdaten von irgendeinem Wetteranbieter und die Preisdaten dann von dem entsprechenden dynamischen Stromanbieter, keine Ahnung, Ostrom oder Tibber. Oder nutzt ihr dann noch andere Preisdatenalgorithmen? Weil ich frage mich zum Beispiel, ich sehe ja bei Tibber immer nur den Preis also mittags sehe ich ja den Preis am Ende des nächsten Tages. Jetzt kann aber mein Fahrprofil durchaus mal so sein, dass ich das Auto gar nicht jeden Tag laden muss oder auch nicht jeden zweiten Tag, sondern ich kann eigentlich abwarten, auf das Wochenende, wo es in der Regel immer ein bisschen günstiger ist, wenn jetzt nicht gerade eine Dunkelflaute kommt. Da bräuchte ich aber Wetterdaten über 4, 5 Tage oder 3 Tage zum Beispiel, die ich glaube, in irgendeiner Form korrelieren werden mit den Preisdaten. Kriegt man sowas? Macht ihr sowas auch? Also ihr könnt doch, man kann doch wahrscheinlich jetzt schon grob voraussagen, heute bei der Aufnahme haben wir Mittwoch, den 8.1., dann kann man doch grob voraussagen, wie die Preise am Freitag werden. Bei Tipper sehe ich es ja nur bis morgen, am Donnerstag.
Ja. Also natürlich gibt es Preisprognosen. Wir arbeiten ja auch mit vielen Partnern, auch Energieversorgern zusammen. Die haben teilweise auch Preisprognosen. Da sprechen wir auch darüber, dass wir diese Preisprognosen zum Beispiel auch bei uns direkt nochmal in der Steuerung mit hinterlegen. Mhm. Aktuell erfolgt das bei uns auf Basis des eigenen Prognosealgorithmus, der so ein bisschen auch berücksichtigt, wie, also dass zum Beispiel Wochenenden typischerweise günstiger sind. Genau, die Preise für den nächsten Tag hat man halt an der Börse. Danach alles ist halt immer eine Prognose. Ja. Aber wir berücksichtigen das schon in unseren Algorithmen.
Okay, verstehe. Und die Herausforderung für euch als Business jetzt mit 20.000 aktiven Kunden ist dann möglichst überall Integration zu bekommen. Also ihr braucht ja quasi die Tipper-API. Bei Kostal funktioniert es jetzt gerade nicht. Bei anderen Sungrow hast du, glaube ich, genannt.
Sungrow, Solar.
Funktioniert das? Ihr seid ja dann quasi so ein Enabler. Ihr baut quasi euch die ganzen Schnittstellen, nutzt ihr dann aber nur für euch. Ihr seid jetzt quasi keine Plattform, die diese Schnittstellen dann Dritte wieder weiter leitet. Du hast gesagt, du hast auch mal bei Grid-X.
Noch nicht.
Aber also, die machen das ja.
Ja, Grid-X bietet das Energiemanagement ja auch als White Label an für Dritte, aber auch eben eine API-Plattform. Wir haben halt heute bei uns nur unsere eigene App in den App Stores. Wir haben aber auch White Label Angebote. Das heißt, wir haben auch einige Partner, die von uns eine App gestellt bekommen und die dann als ihre eigene an ihre Kunden ausgeben. Das sind teilweise Energieversorger, aber auch große Installateure. Und wir haben aber zukünftig auch die Idee, dass wir natürlich unsere Plattform auch als reinen Service API-basiert auch anbieten, sodass Dritte das auch bei sich integrieren in ihre Lösungen. Ja.
Und wie verdient ihr Geld mit den 20.000 Nutzern?
Also wir haben ein Freemium-Modell, das heißt, jeder kann die App erstmal kostenlos runterladen, einrichten, seine Geräte hinzufügen. Dann kann er auch sehen, was er gerade verbraucht und erzeugt, kann auch seine Geräte manuell schalten, auch den aktuellen Tag kostenlos monitoren. Wenn man aber unsere Steuerungslogik nutzen möchte oder auch die Historie sehen will, dann braucht man ein Abo. Und über dieses Abo verdienen wir Geld. Das hat uns im ersten Jahr, als wir das eingeführt haben, das Bezahlmodell auch komplett finanziert. Jetzt im vergangenen Jahr haben wir eben dieses White Labeling auch noch mit zusätzlich eingeführt, was wir auch noch bepreisen halt, also wenn wir für Dritte diese App bereitstellen. Genau, und darüber haben wir unseren Umsatz letztes Jahr auch ordentlich gesteigert, also vierfacht. Sind jetzt von 5 auf 13 Mitarbeiter gewachsen, aber immer noch bootstrapped, also komplett ohne fremde Finanzierung.
Was kostet das Abo?
Das Abo, also wenn du es über die Website abschließt, dann bist du bei 72 Euro im Jahr. Die Vollversion.
Also 6 Euro im Monat. Für
genau. Du kannst natürlich auch noch länger, wenn du zum Beispiel jetzt 3 Jahre gleich vorauszahlst, dann wäre es 5 Euro im Monat.
Okay, und die, okay, verstehe ich. Macht ja auch Sinn, quasi als Bootstrap-Startup quasi das Cash dann direkt zu nehmen. Und die, was wollte ich jetzt fragen? Also genau, so verdient ihr Geld, aber das ist unabhängig davon, wie viele Geräte und ich da einfüge und wie hoch mein Verbrauch ist.
Genau. Okay. Das haben wir noch nicht nach oben oder so begrenzt. Das heißt, es gibt auch einige Gewerbestandorte, die unsere Lösung nutzen für ihren Standort und dann da, weiß ich, 10, 15 Wallboxen betreiben oder ein kleines BHKW, das haben wir tatsächlich auch. Und die machen das auch für 5 Euro. Also könnte man irgendwann auch nochmal als eigenes Produkt einführen, soweit sind wir noch nicht. Genau, aber
ja, Fokus, es macht ja ein Shopify auch nicht, also man muss, glaube ich, fokussieren. Macht, glaube ich, Sinn, das jetzt gar nicht so zu differenzieren. Aber was ich mich ja frage, ist, wenn das bei euch alles in der Cloud funktioniert, also ihr seid davon abhängig, dass es natürlich eine Cloud-Schnittstelle gibt, also dass ihr dann auf die Kostal-Daten direkt drauf könnt, dass ihr die Tipper-API habt. Warum machen das denn die anderen Anbieter? Keine Ahnung, es gibt so eine Box von E.ON, ne, 1,5 hat jetzt die Heartbeat-Box, die ursprünglich auch aus dem GridX Service betrieben wurde. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie viel GridX da noch drin ist, aber ich glaube, so ist sie entstanden. Wofür brauchen die denn eine Hardware bei mir im Haus, wenn am Ende sowieso alles mit einer Cloud kommuniziert?
Also ich glaube, es liegt vor allem daran, dass die Unternehmen zu unterschiedlichen Zeitpunkten gestartet haben mit der Entwicklung der Lösung. Vor, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren waren die meisten Geräte in diesem Umfeld noch nicht smart und mit dem Internet direkt selbst verbunden. Also eine Wallbox, die du dir vor 5 Jahren gekauft hast, war ein relativ dummes Gerät. Auch die meisten Wechselrichter hatten noch keine Internetanbindung und eine App da mit dabei vom
So
Hersteller.
wie mein Weiland Wasserboiler, der auch
Genau, zum
nur
Beispiel.
diese, der nur
Die
diese,
Wärmepumpen und
der kann gar nichts.
Heizungshersteller sind die am längsten brauchen, bis sie jetzt an der Party teilnehmen. Ja, genau. Das ist in der Tat so. Aber auch dort sehen wir starke Bewegungen in Richtung API. Also jetzt auch viele große Wärmepumpenhersteller bieten schon Developer-Portals an, haben eine API, für die man sich registrieren kann. Und das ist auch für uns jetzt für das erste Halbjahr eine hohe Prio, dass wir ein paar Wärmepumpen direkt einbinden.
Ah, okay. Ich habe gedacht, jetzt alle Wärmepumpen, die in den letzten 3 Jahren verkauft wurden, sind schon smart und irgendwie regelbar. Ist aber nicht der Fall.
Ja, smart und regelbar schon. Die meisten, sage ich mal, sind halt über SG-Ready auch lokal, über eine lokale Schnittstelle ansprechbar. Das kann man bei uns auch nutzen, indem man so ein zusätzliches Relais, so einen kleinen Schalter halt mit einbaut, der dann von uns betrieben wird, der bei uns eingebunden wird, sodass wir den übers Internet ansprechen können.
Aber
Aber
was heißt das denn? Das, für mich jetzt quasi, ich versuche das immer mal meinen Case zu übertragen. Wenn ich jetzt meine, ich habe quasi auch so einen SG-Ready Relais-Zugang an diesem Weiland Wärmeboiler, oder was, Warmwasser-Boiler. Das sind im Grunde genommen nur zwei Kontakte. Und ich glaube,
Über den kannst du 4 Modi ansteuern. Also je
Ah,
nachdem, wie
genau.
du die zwei Kontakte schaltest, also an-aus, gibt es ja 4 Kombinationsmöglichkeiten. Es sind 4 Modi. Da musst du in deinem Handbuch nachgucken, welchen Kontakt du wie bespielst, damit du diesen einen Modus aktivierst, der eben dieses PV-Überschusssignal mitgibt. Ja? Und
Und
dann hat die
dann kann ich
Wärmepumpe
dann.
eine Anschaltempfehlung. Also wir schalten die nicht hart an und aus, also wir übersteuern die auch nicht, sondern wir geben der Wärmepumpe nur eine Anschaltempfehlung.
Aber das heißt, die könnte dann da mal, die hat so einen Pufferbereich von irgendwie 3, 4 Grad, den sie überhitzen kann, wo sie dann sagt, okay, jetzt ist
Richtig.
Strom quasi günstig. Damit kann man wahrscheinlich ja schon 80% Effizienz mitnehmen, sozusagen. Und,
Absolut.
aber für diesen Schalter, das ist wahrscheinlich so ein Shelly, Schalter,
Genau,
kauft
der.
den auch, ist er vorkonfiguriert oder muss ich dann jetzt hier eine weitere Fähigkeit aufbauen als Heimsolateur, um mir jetzt zu überlegen, welcher Schalter passt eigentlich genau dazu und den dann draufstecken?
Also das ist es ist nicht so kompliziert, wie es klingt. Es gibt da mehrere Shelly-Schalter, die man nutzen kann. Zum Beispiel den +1, den kann man sehr einfach mit der Shelly-App mit dem Internet verbinden und dann bei uns ganz einfach einfügen. Also ich traue es wirklich jedem zu, dass er das selber hinkriegt. Wir planen aber oder wir überlegen da aber auch noch eine Optimierung zu machen, ja, also das
Shelly
noch einfacher zu
plus
machen.
eins. Okay.
Genau,
Mann, Mann, was hier alles
unter
lief.
20 Euro kriegt man den.
Aber
Das
der
ist
braucht
also
auch
wirklich
Strom, oder?
einfach.
Muss er nicht auch Strom bekommen, oder?
Genau, aber den kannst du meistens direkt dann an der Wärmepumpe auch mit Strom versorgen. Ansonsten brauchst du halt noch ein kleines Netzteil dazu,
Und
ja.
der funkt dann quasi per WLAN an
Genau.
Shelly zurück und das binde ich dann in der Shelly Cloud ein.
Genau, das hat eben über die Shelly-App bindest du das an die Shelly Cloud und mit den Zugangsdaten zu Shelly kannst du das bei uns in der App hinterlegen. Und dann wird der
Alter
Schalter bei uns in
Schwede.
der App
Okay.
eingefügt. Das ist natürlich jetzt ein mehrstufiges Verfahren, da hast du recht, das ist nicht so simpel. Aber genau deswegen wollen wir ja möglichst viele große Wärmepumpenhersteller auch direkt einbinden, sodass man dort einfach mit den Zugangsdaten zum Portal von Weiland zum Beispiel die App, die Wärmepumpe direkt bei uns in der App halt einbindet. Und dann wird das noch viel einfacher. Und dieser Trend, den sehen wir im Grunde bei allen Bereichen. Also die Wechselrichter haben da am Anfang angefangen, um den Kunden halt eine App mitzuliefern oder ein Kundenportal. Durch diese KfW-Förderung wurden jetzt eigentlich auch fast alle Wallboxen smart. Die E-Autos haben eh meistens auch eine Schnittstelle. Und jetzt kommen eben auch noch Wärmepumpen und andere Geräte hinzu. Wir haben auch Schnittstellen zum Beispiel von Smart Home Systemen, also wie zum Beispiel der BSH, Home Connect, die wir auch mit einbinden können. Und da kann man natürlich auch eine Spülmaschine oder sowas noch mit direkt integrieren. Ja. Aber das geht bei uns heute, wie gesagt, auch schon eigentlich alles über WLAN-Steckdosen. Es geht einfach nur darum, die Customer Journey, das ist noch einfacher zu machen.
Okay, dann kommen wir einmal noch zurück zur Ursprungsfrage. Das heißt, bei 1,5, die haben schon ein bisschen früher angefangen, als die viele dieser Geräte, die sie vielleicht auch selber verbaut haben, noch gar nicht mit dem Internet kommunizieren konnten. Und die müssen quasi dieses Signal irgendwie aus dem lokalen IP-Netz dann ziehen, mit irgendeinem Netzwerkkabel. Und
Genau,
dann
die hatten
macht diese
halt diese
Box aber
Geräte
nichts
früher.
anderes, als das an die 1,5 Cloud in diesem Fall zu senden.
Genau, damit man da eine App hat, als User, in der man da Daten sieht oder Einstellungen vornehmen kann, muss diese Box von den Herstellern natürlich auch wieder irgendwie mit dem Internet und irgendeiner Cloud verbunden sein. Von daher, genau, wir überspringen diesen Weg einfach. Das macht deutlich günstiger, auch deutlich weniger wartungsintensiv. Deswegen können wir das auch natürlich zu ganz anderen Preisen anbieten. Wir sind natürlich aber auch deutlich schneller in der Entwicklung, weil wir
Ja.
nicht so einen großen Tech-Stack haben, dass man ein Betriebssystem für diese Box braucht und da der Treiber drauf und dann da Software und in der Cloud nochmal und das Ganze mehrstufig gemanagt, sondern wir haben halt einfach eine große Cloud-Instanz, die das alles verarbeitet und halt die App.
Was hat sich denn jetzt geändert durch die Einführung der Smart Meter für euch? Also ihr kommt ja quasi auch gedanklich aus einem Bereich, wo ja vor allem das ganze Thema Überschussmanagement irgendwie besser verteilt. Das war ja noch nicht gekoppelt an den Smart Meter Rollout. Das kam erst im letzten Jahr dazu. Diese Smart Meter sind ja erforderlich, wenn ich überhaupt dynamische Tarife nutzen will. Das kam ja auch eigentlich erst im ersten Jahr. Ich fühle mich quasi schon so ein bisschen, bin jetzt kein Pionier bei Weitem nicht. Da gibt es einige, die machen das schon viel, viel länger als ich. Aber ich habe das Gefühl, man kommt schnell an Grenzen, wenn man sich da ein bisschen weiter rein liest in diesen ganzen Kram. Ändert sich damit euch viel? Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele deutsche Haushalte jetzt Smart Meter haben. 2%, 3%, 4%? Ich weiß
Na,
es nicht
noch
genau.
sehr wenige, ja. Also es ändert sich langsam etwas. Es ist natürlich schon so, dass wir auch bei unseren User sehen, dass immer mehr jetzt auch einen dynamischen Tarif haben und deswegen auch immer mehr natürlich nach solchen Features für den dynamischen Tarif Nachfrage entsteht. Also wie zum Beispiel diese Batteriesteuerung, die wir jetzt gerade implementieren. Ich glaube auch, dass, also wir haben natürlich auch große Partner, viele davon auch Energieversorger, dass für die das natürlich langfristig auch das Spannendste ist, wenn sie über so eine App zum Beispiel, die sie ihren Kunden zur Verfügung stellen, auch große Mengen Flexibilität einsammeln, ja, und diese Flexibilität dann auch irgendwann nutzen können, um damit am Stromhandel teilzunehmen, um ja, zum Beispiel dunkle Flauten und sowas mit abzupuffern. Das ist ja dann natürlich auch sehr, sehr lukrativ. Und darüber können sie den Endkunden natürlich dann am Ende auch wieder günstigere Stromtarife anbieten. Ja. Das heißt, ich glaube, gerade diese das Flexibilitätsmanagement durch Stromlieferanten, das wird eigentlich das große Big Game.
Und ich habe mir jetzt durch den Podcast ist mir jetzt natürlich klar geworden, dass tatsächlich durchaus Lasten im Stromnetz entstehen, die es schwierig wird zu verteilen. Da geht es gar nicht so um die dunkle Flauten, sondern es geht eigentlich jetzt um den gegenteiligen Case, dass wir jetzt irgendwo in Süddeutschland, Baden-Württemberg, Bayern so viel Solarüberschuss im Netz haben durch diese kleinen ungeregelten Anlagen, dass es nicht mehr genug Regelleistung gibt, um diesen Überschuss irgendwie abzufangen. Und damit dann, ich glaube, Brownouts heißt das, wenn da Netze abgeschaltet werden müssen. Ist das nicht etwas, was ihr anbieten könntet? Weil ihr wisst ja, wo potenziell noch freier Batterieplatz ist oder ein Elektroauto nochmal 5-6% Ladung zunehmen kann und könntet ja quasi dieses virtuelle Gut eigentlich zu jeder Zeit an einen Netzbetreiber verkaufen, der sagt, hey, ich brauche jetzt hier mal für eine Stunde sozusagen 1 Gigawatt, die ich hier wegspeichern muss, sonst geht hier in Nürnberg das Stromnetz aus, weil zu viele Solaranlagen zu viel Strom erzeugen. Dafür bräuchte man noch nicht mal einen Smart Meter. Also es ist im Grunde habt ihr quasi die Information, weil ihr mit diesen Geräten verbunden seid und könntet sagen, hey, gar kein Problem. Wir halten immer noch so 2, 3, 4% Puffer vor in den Batterien und in den Autos und in der Wärmepumpe. Und möglicherweise gibt uns auch der Hausbesitzer das Recht, das Haus mal in diesen Phasen nochmal einen Grad heißer zu machen oder wärmer zu machen. Und dann würde man das Problem noch schon lösen können, oder?
Ich glaube auch. Also ich glaube auch da an den Markt. Also ich glaube auch, dass die Bilanzkreisverantwortlichen, die am Strommarkt handeln, dazu gehören ja auch zum Beispiel Stromlieferanten, dass die da tatsächlich mit der Flexibilität der Kunden, also wie zum Beispiel der Geräte, die sie bei uns in der App einbinden, da sehr viel beitragen können. Ja. Wir haben auch zum Beispiel in Österreich schon Energiegemeinschaften im Einsatz. Ja, also wo zum Beispiel man seinen PV-Überschussstrom mit Freunden teilen kann. Das ist dort mit einem Partner, den eFriends, Das Produkt wollen wir aber auch in diesem Jahr jetzt in Deutschland noch einführen. Wir haben da jetzt auch ein Forschungsprojekt, an dem wir uns beteiligen, wo wir das ein bisschen weiterentwickeln wollen, sodass im Grunde jeder bei uns dann auch seine Energiegemeinschaft einrichten kann. Das ist also noch ein großes Ziel. Und über so regionale Energiegemeinschaften kann man das natürlich auch erreichen, ne? Dass man eben die Netze entlastet, wenn man sagt, okay, ich habe hier einen, ja, ich habe hier einfach ein paar Freunde, die sich zusammenschließen und ich kann meinen Strom untereinander teilen.
Hä? Wie geht das? Habe ich nicht verstanden. Was ist jetzt was ist eine Energiegemeinschaft?
Eine Energiegemeinschaft. Ja, da gibt es verschiedene, natürlich auch Rechtslagen. Die Schweiz da haben andere Energiegemeinschaften als in Österreich. Es gibt europäisches Recht dazu. In Deutschland haben wir sie nur so halb. Es gibt ja so Mieterstrommodelle und gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen. Da gibt es schon so gewisse Vorteile, wenn man Strom mit anderen teilt. Aber man kann das natürlich auch rein virtuell aufbauen. Also man kann einfach auch sagen, ich mache das einfach aus Gamification-Anreizen und sage, ich baue eine Energiegemeinschaft auf. Also verschiedene Clever-PV-Nutzer könnten dann zum Beispiel gemeinsam eine Gemeinschaft gründen und ihre Anlagen verbinden, sodass, wenn der eine Überschussstrom hat, der andere ihn mit seinen Geräten halt dann nutzen kann.
Und das sind virtuelle Gemeinschaften oder wirklich physische Gemeinschaften, wo ich dann sage, hier mein Nachbar, der hat ja keine Solaranlage, der ist dann in meiner Gemeinschaft eher der Abnehmer. Oder könnte ich, wenn jetzt mit dir auch eine Gemeinschaft gründen, in Österreich, wenn wir jetzt beide in Österreich wohnen würden?
Also in Österreich ist es so, dass das bundesweit mit unserem Partner geht. Und da ist es rein virtuell. Physisch wird es ja dann, wenn, sag ich mal, das auch im Bilanzkreis berücksichtigt wird. Ja? Also wenn das beim Stromhandel dann einen Unterschied macht. Und wenn das zum Beispiel auch regional so geclustert ist, dass das dann gewisse Netzebenen entlastet. Ja? Also wenn ich dann meinen PV-Überschuss eben nicht bei mir aus meinen Niederspannungen in die Mittel- und Hochspannung transformiere und dann weit weg transportiere, sondern wenn das eben bei mir in meiner Netzebene lokal eben dann auch jemand verbraucht. Und da wird es physisch. Und das kann man natürlich auch machen. Dafür muss man einfach nur die Parameter richtig setzen, dass eben die richtigen Leute in der Gemeinschaft sind und dass dahinter auch zum Beispiel die gleichen Lieferanten sind oder es über die Lieferanten halt synchronisiert
wird. Was ist denn euer Potenzial dafür? Also wie viel Kapazität sozusagen zu jeder gegebenen Zeit pro Tag habt ihr denn in eurer App verfügbar, wo ihr sagt, die heute jetzt quasi nachher Strompreisen und sozusagen individuellen Verhalten gesteuert werden, sozusagen auf Haushaltsebene, aber wenn man das jetzt virtuell koppelt zu einer großen Batterie, jetzt mal einfach gesagt, wie viel hängt denn da bei euch drin?
Also wir haben jetzt aktuell verbunden 55.000 Geräte, die wir managen, von denen wir Daten empfangen, von denen wir viele auch steuern können. Einige können wir natürlich nicht steuern, also so Zähler, Sensoren zum Beispiel, die man einbindet. Oder auch einige Wechselrichter können wir nicht steuern. Ich würde sagen, mehr als die Hälfte ist auf jeden Fall steuerbar. Und das ist schon ordentlich Flexibilität. Wir stehen aber ja gerade erst am Anfang. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel im letzten Jahr unsere User verdoppelt. Also da wird natürlich auch in den nächsten Jahren noch großes Wachstum da sein. Und dann kommen wir da schnell auf Megawatt- oder Gigawatt-Bereiche.
Wie gewinnt ihr denn Neukunden? Ich gehe mal wieder zurück auf meinen Case. Ich habe ja jetzt erst verstanden, warum man das überhaupt braucht und warum ich das gar nicht habe. Ich habe immer vorher geguckt, ob es in der Wechselrichter-App von Kostal, ob ich irgendwas aktivieren muss, damit ich da Tibber den dynamischen Tarif reinlade. Dann habe ich jetzt über die Zeit verstanden, das ist ja viel komplexer und dann da wird es irgendwelche Mittelmänner geben wie euch, ja, eine Plattform, die dann oben drauf kam. Das wird jetzt quasi nicht der einzelne Wechselrichter-Anbieter wahrscheinlich nicht selber machen. Dafür ist es zu aufwendig. Wie gewinnt ihr denn Kunden jetzt, außer die ganzen Energiezone-Hörer, die jetzt verstanden haben, mega Lösung, probiere ich mal aus, Freemium-Modell, sagen No-Brainer?
Ja, es gibt viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Also viele zufriedene User, die in Foren und so für uns Werbung machen. Wir haben auch ein paar Hersteller, die ihren Kunden empfehlen, unsere Lösung zu nutzen. Wir haben einige YouTuber oder auch Blogger oder Podcast-Betreiber wie dich, die natürlich immer wieder uns einladen. Wir haben aber auch sehr viele Solateure als Partner, also Installateursbetriebe, die direkt zum Beispiel ihren Kunden einen Gutschein mitschenken oder mitverkaufen für Clever PV. Und dann haben wir natürlich über White Label.
Warum machen die das?
Weil sie dadurch ihrem Kunden einfach ein besseres Angebot geben können. Also was halt analog ist, zum Beispiel zu 1,5 oder sogar besser. Ja, also wenn der Kunde will, ich will auch irgendwie hier New Solar und ich will auch mein Speicher aus
Stimmt,
dem
das ist jetzt ja New Solar,
Netz
genau, ja.
laden. Und als ich als Installateur sage, okay, was kann ich da machen? Ja, dann kann man auch einfach Clever PV mit dazu den Kunden anbieten. Und der Kunde spart dann halt auch noch Mehrwertsteuer, wenn er das über seinen Solateur bezieht mit der PV-Anlage zusammen. Da ist das Energiemanagement dann steuerbefreit und dann haben beide was davon. Genau.
Ah, okay. Aber jetzt
Und dann
ihr.
halt große White-Label-Partner, also auch große Energieversorger, die unsere App dann als ihre sozusagen haben und die dann halt das auch ihren Kunden zur Verfügung stellen.
Nice, das klingt eigentlich ganz cool. Aber es das heißt aber, wenn ihr quasi in so einem Bootstrap-Modus unterwegs seid, dann wird man jetzt keine großen Kampagnen sehen, wie sie 1,5 macht oder Enpal, wie heißt denn das Enpal-Produkt? Enpal One oder so.
Genau.
Das ist aber auch, glaube ich, auch so ein White-Label-Ding. Also das werdet ihr nicht machen. Ihr müsst quasi versuchen, über bessere Integration, bessere Leistung, günstigeren Preis, die Endkunden zu erreichen. Und die großen Bauer, also Enpal, Solar 1,5, die machen ja auch nur 10% aller Neuanlagen in Deutschland,
Richtig, ja.
15%. Also der Großteil ist ja frei verteilter Markt, ne? Sozusagen, indem ihr irgendwie euch an Solateure richtet und die Kunden dann gewinnt. Aber ihr könnt jetzt nicht einen LinkedIn-Advertising-Battle mit Philipp Schröder gewinnen.
Nein, nein, nein. Also diese Marketingbudgets, die da andere zur Verfügung haben, die haben wir nicht. Haben wir uns auch absolut dagegen entschieden, dafür Investorengeld aufzunehmen, um das dafür einzusetzen. Wie du sagst, ja, wir glauben, durch Qualität überzeugen zu können. Wir haben sehr, sehr zufriedene User mit guten Bewertungen. Wir stecken sehr viel natürlich in die Entwicklung, wollen da immer auch vorne mit dabei sein bei neuen Features und neuen Themen. Und wir setzen aber halt auch auf Partnerschaften, ja, wie beschrieben halt mit Solateuren, Energieversorgern. Die haben ja schon am Ende ihre Kunden. Da kommen die ja schon in Kontakt mit diesen ganzen Stromthemen. Und deswegen ist es auch am besten, sie dort abzuholen, weil ich glaube, jetzt eine riesige Kampagne in Social Media, die mich unzählige Millionen kostet, ich weiß auch nicht, ob ich da dann trotzdem die Leute erreichen würde. Ja, also das ist schon
Das
schwierig.
stimmt. Wir versuchen ja bei Energiezone schon relativ lange ohne Erfolg Netzbetreiber einzuladen. So, und du hast jetzt ja hier von der Baden-Württemberg-Netz, hast du gerade die Preise gezeigt. Hier in Schleswig-Holstein haben wir die SH-Netz. Es gibt, glaube ich, ja 900 Spieler in diesem Markt in Deutschland.
Ja.
Wie gehen die denn mit dieser Flexibilisierung um? Die werden jetzt auf einmal gezwungen, jetzt diese Netzentgelte zu flexibilisieren, die müssen ja am Ende auch den Smart Meter Rollout managen. Die sind es ja am Ende, die auch die sozusagen Zähler meistens betreiben. Wie ist denn die Erfahrung mit denen? Du bist ja jetzt ja ganz weit vorne auf der Innovationsseite und kommst jetzt in Baden-Württemberg zu BW Netze und willst jetzt irgendwas Cooles mit denen. Mach. Wir müssen jetzt gar nicht die nehmen, du kannst auch jedes andere nehmen, wir können sie auch anonymisieren, aber es ist für uns noch so ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt.
Ja, also ich kann ja mal gucken, ob ich meine Ex-Kollegen noch an den Hand zeigen kann, also wenn man bei dir vorbeikommt, von 50 Hertz.
50
Ich
Hertz
habe
hatten wir schon.
ach so, naja, okay, dann hast du
Ich
ja schon
brauche die,
einen
ich brauche die,
Netzbetreiber,
ich.
zumindest mal einen Übertragungsnetzbetreiber
Ah,
gehabt, ja, aber
Übertragungsnetzbetreiber finde ich aber gar nicht so spannend. Ich finde die Verteilnetzbetreiber viel spannender.
ja. Ja, da ist tatsächlich auch jetzt gerade die große, wie du sagst, die Aufgabe mit der Flexibilität, die großen PV-Spitzen, aber dann zukünftig wahrscheinlich auch die großen Dachspitzen der flexiblen Geräte. Das wird eine große Herausforderung. Ich sehe halt aus meiner Brille, ich bin jetzt seit einigen Jahren in diesem Bereich Digitalisierung unterwegs, dass die Potenziale der Digitalisierung nicht erkannt werden. Heute immer noch nicht. Also ich glaube, dass viele das einfach komplett verschlafen. Also ich glaube, dass man mit großen IT-Systemen, die große Massendaten schaffen können, das Netz deutlich besser fahren könnte und auch, sage ich mal, solche Themen wie Anschlussbegehren und solche Sachen auch stärker automatisieren könnte. Ja. Und dann könnte man das Personal, das man hat, die wenigen hochqualifizierten Leute, die uns da zur Verfügung stehen, auch deutlich besser einsetzen in den Bereichen dort. Ja. Das ist eigentlich mein größtes Manko, was ich sehe. Ja.
Das ist jetzt
Und
aber
das ist natürlich,
politisch ganz,
Digitalisierung ist
ganz
halt
lieb
schwierig.
ausgedrückt.
Ja, aber das ist halt schwierig, wenn ich dann 900 habe, weil dann muss jeder, sage ich mal, diese ganzen IT-Systeme beschaffen. Und wenn ich dann weniger hätte, dann glaube ich, wäre das deutlich einfacher, dass man das vielleicht auch mal selber baut. Ja.
Das wäre fairerweise eine meiner Fragen an dieser Verteilnetzbetreiber. Das ist das gleiche wie mit Krankenkassen vor 20 Jahren, vor der letzten Regulierungswelle. Wir haben immer noch zu viel Krankenkassen, wir haben immer noch
Ja.
um die 100, hatten damals aber um die 1000. Das macht halt aus meiner Sicht auch gar keinen Sinn. Jeder braucht dieses, wie gesagt, schon das Überwachungssystem, die ganze IT, die Digitalisierungsinfrastruktur 900 Mal. Das müssten wir ja quasi im Rahmen der Netzentgelte dann bezahlen. 900 Mal statt irgendwie nur 10 Mal macht ja null Sinn, aber ich möchte natürlich einen von den größeren Verteilnetzbetreibern haben, weil die bleiben ja am Ende übrig. Die kleinen wahrscheinlich. Trotzdem, also wenn jemand zuhört, wenn jemand kennt, der jemanden kennt, der mal Bock hat und mal sagen kann, nee, Alex, ist eigentlich ganz anders. Du, wir müssen uns hier mit der Trafo-Hardware die nächsten 10 Jahre auseinandersetzen. Da ist nichts mit großer Digitalisierung zu holen. Fair enough. Ich möchte es nur gerne besser verstehen.
Ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, wichtig ist halt, also ich würde da auch immer noch mal die Make-or-Buy-Frage stellen. Also bei gerade, wenn man jetzt sagt, man hätte weniger Netzbetreiber. Ich glaube, dass gerade diese Digitalisierung von diesen Massendaten, das sollte eine Kernkompetenz sein, die man auch intern dann löst.
Okay. Was ist denn der nächste große Schritt für euch? Also ihr habt jetzt ein paar neue Mitarbeiter eingestellt. Ihr habt jetzt quasi diese Beta-Version für Überschussladen, also AC-Überschussladen, nicht Solar-Überschussladen für die Batterien. Entwickelt ihr gerade, sind es jetzt irgendwie große neue Partnerschaften? Ist es irgendwie der Gang ins Ausland? Seid ihr überhaupt schon im Ausland verfügbar? Kommt ein großer Wettbewerber aus Frankreich oder aus den USA zu uns? Machen es andere Länder schon viel besser, wo es schon einen virtuellen, also eine Art Clever PV-Vorbild gibt?
Also ja, auf der Feature-Seite habe ich schon ein paar Sachen beschrieben, die wir gerade planen. Das ist zum einen eben auch die Anwendung von Wärmepumpen, auch die Anwendung von noch mehr Autoherstellern. Natürlich integrieren wir sowieso immer noch mehr Hersteller. Das läuft bei uns immer nebenbei so ein bisschen. Auch dieses Thema Energiegemeinschaften ist für uns auf der Agenda ganz wichtig. Der internationale Rollout wollen wir auch dieses Jahr noch angehen. Wir haben jetzt schon Deutschland, Österreich und die Schweiz. Da ist die App im App Store verfügbar. Theoretisch kann man sie über den Browser auch in anderen Ländern nutzen. Wir haben auch schon ein paar User in anderen Ländern, das haben wir schon gemerkt. Aber tatsächlich wirklich ein Release in den Ländern, auch mit einer Übersetzung, haben wir noch nicht gemacht. Und das planen wir. Da haben wir schon ein paar Märkte rausgepickt. Sind jetzt dort auch schon auf der Suche nach Partnern. Genau. Es gibt natürlich manche Länder, die dann auch nochmal andere Use Cases haben. Ja, deswegen ist auch, sage ich mal, so eine Internationalisierung nicht so einfach. Gerade in Frankreich zum Beispiel, oder auch in Italien und Co. sind die Use Cases einfach ein bisschen anders. Häufig sind die Netzanschlüsse der Haushalte deutlich kleiner. Und dann kommt eben auch sowas wie Lastmanagement noch mit dazu, Load Shedding, was man da auch können müsste, damit man dort gut alle Bedürfnisse der Kunden abdeckt.
Wie viel kleiner sind denn die
Genau.
Anschlüsse in Italien? Ich habe jetzt hier gelernt, in Deutschland landen wir immer so zwischen 20 und 30 sozusagen KW, die quasi über den Anschluss gezogen werden können. Also es können drei Durchlauferhitzer parallel betrieben werden, so vereinfacht gesagt. Wie ist das denn in anderen Ländern Italien? Ist das wirklich so viel geringer?
Ja, deutlich geringer. Häufig ist es da so, dass man die Netzanschlussgröße halt wählen kann. Und je nachdem, also je größer
Ah.
man die wählt, desto mehr, sagen wir mal, Grundgebühr oder also quasi Leistungspreis hat man dann beim Netzentgelt.
Macht ja Sinn.
Weil, genau, ich habe in der Elternzeit mal auf Sardinien in einer kleinen Wohnung gewohnt. Und da, wenn man zu viele Lichter und danach den Herd gleichzeitig anhatte, dann ist die Sicherung geflogen. Ja. Und zwar nicht im Haus, sondern draußen auf der Straße. Und dann musste der Herr von Netzbetreiber kommen.
Wirklich? Ah,
Ja.
abgefahren. Aber es macht ja eigentlich Sinn, das so zu steuern, oder? So diese Kapazitätsregelung so zu machen.
Ja, also ich sage mal, es hindert diese Länder jetzt schon massiv an dem Rollout auch von Elektromobilität. Das würde ich sagen, also wenn du zu Hause nicht wirklich laden kannst. Also es sind ja dann nicht nur die Netzanschlüsse der einzelnen Haushalte so klein ausgelegt, sondern natürlich auch die ganze Straße und der ganze Straßenzug ist natürlich
Ah.
dementsprechend an kleinen angebunden. Das heißt, überall ist wenig leistungsverfügbar und damit kannst du dann auch wenig Ladesäulen und Wärmepumpen da jetzt anbinden. Das heißt, die müssen nochmal um einiges mehr als wir den Netzausbau auch vorantreiben, damit die das Gleiche schaffen können. Von daher, aber man kann natürlich da auch durch Digitalisierung und Flexibilisierung viel erreichen. Ja, das müssen ja nicht alle zur gleichen Zeit laden.
Aber gibt es denn ein anderes Land? Ich meine, ich glaube, Philipp Schröder hat im Podcast mal erzählt, dass Australien schon relativ weit ist. Die haben auch schon sehr früh mit Solarausbau begonnen? Gibt es denn irgendwo ein Land, wo man sich was abgucken kann? Oder sind wir da jetzt eigentlich schon stark auf der Pionierspur, Fahrspur unterwegs?
Also ich finde, Vorbildländer für mich sind eigentlich immer die Nordics, vor allem Norwegen, Schweden, Dänemark auch. Die haben tatsächlich ja schon sehr früh angefangen, auch den Markt zu liberalisieren. Da kamen natürlich auch Anbieter wie Tibber daher, die auch früh dann zum Beispiel für dynamische Tarife was angeboten haben. Da kann man natürlich auch schon als Haushalt häufig auch Regelleistungen bereitstellen. Da ist die Regulatorik deutlich vereinfacht, sehr viel digitalisiert. Die haben natürlich noch wenig PV, das kommt jetzt erst dort gerade, sind natürlich auch wenig insgesamt Einwohner. Ansonsten finde ich die Niederlande auch ein sehr interessantes Land. Die haben einen sehr starken PV-Boom erlebt, haben da jetzt auch angefangen, die Regulatorik zu ändern, das Net Metering abgeschafft. Auch dort entstehen also spannende Use Cases rund um das Thema Eigenverbrauchsmaximierung. Die haben auch ein sehr, sag mal, sehr stark ausgelastetes Netz. Auch da gibt es also gerade um das Thema Netzentlastung schon viele Use Cases, die auch immer mehr sich lohnen. Ja, und in Ländern wie UK zum Beispiel gibt es auch schon spannende Flexibilitätsmärkte von den Netzbetreibern, die dann lokal sich Flexibilität auch von Aggregatoren einkaufen, um ihre Netze wieder zu entlasten. Ne? Also es gibt da viele spannende Länder, auch Polen zum Beispiel, auch einen starken PV-Zubau erlebt, phasen jetzt auch das Net Metering aus. Von daher, es gibt spannende Märkte eigentlich überall, auch in Europa. Ja.
Okay, jetzt habe ich verstanden, wie quasi mein potenzielle Mehrsparnis sie sein kann. Ich habe ja, unser Haushalt ist ja quasi Verbrauch von so zwei Standardhaushalten, aufgrund des vielen Komfortstroms, den wir uns leisten. Also da ist eine ganze Menge drin. Was würdest du mir denn jetzt empfehlen? So als alten Kostal-Kunden in der Philipp-Schröder-Welt bin ich ja Old Solar, alles selber zusammengesteckt. Da stimme ich Ihnen nicht ganz zu. Ich glaube, ich habe schon hier Qualitätskomponenten, die halten schon ziemlich lange. Und ich halte auch überhaupt nichts von diesen Mikrowechselrichtern an den einzelnen Solarpaneelen. Ich glaube, das ist die komplett falsche Reise. Aber das ist eine Detaildiskussion. Was sollte ich nun tun?
Also du kannst die App bei uns gerne mal ausprobieren. Auch für dich mit deinem Kostal-Wechselrichter gibt es bei uns Möglichkeiten, das alles zu nutzen. Du kannst zum Beispiel einen zusätzlichen Sensor dann installieren, der deinen Netzanschlusspunkt misst. Also zum Beispiel einen Tipperpuls oder einen PowerFox, über den wir an deinem Netzanschluss messen, wann PV-Überschuss da ist.
Ach,
Und
das
dann können
heißt,
wir deine Geräte auch steuern.
mit diesem Kostal Smart Meter, das ist ja, glaube ich, mein Ding mit dem Kostal, das könnt ihr auch nicht auslesen, weil das auch hinter der Kostal API hängt.
Genau, das ist ja auch ein Kostal-Gerät, was bei
Ah.
Kostal sozusagen mit verknüpft ist. Das kann man ja auch nicht direkt ansteuern oder anbinden direkt bisher. Aber genau, wie gesagt, es gibt ja günstige Alternativen. Also deutlich unter 100 Euro kannst du diesen Sensor noch installieren und dann das auch genauso auslesen. Und den kannst du bei uns einbinden und dann kannst du deine anderen Geräte hinzufügen über WLAN-Steckdosen, über Schalter, vielleicht die Wallbox auch direkt so, dein Auto vielleicht auch direkt einbinden. Und es einfach mal testen. 2 Wochen sind umsonst, eine Testphase. Genau. Und danach müsstest du halt dann das Abo abschließen, das Ding.
Okay, und dann eine letzte Frage noch. Wir kommen schon ein bisschen ans Ende hier unserer Podcast-Laufzeit. Aufgrund dieser neuen Netzentgelte und dieser Flexibilisierung, macht es dann auch Sinn, dass ihr zusammen mit einer Batterie in den normalen Mietstromhaushalt geht? Das ist dann irgendwie eine Batterie, die würde die Steckdose angeschlossen, sozusagen. Weiß gar nicht, würde das technisch gehen? Doch, die könnt ihr dann Leistung abgeben und über die Steckdose annehmen. Die wird aber über eure App gesteuert. Klar, der Mieter bräuchte auch einen flexiblen Stromtarif dafür. Das ist wahrscheinlich eine Limitierung. Angenommen, er hat das, gibt irgendwie einen Smart Meter Zugang. Würde sich das dann nicht schon jetzt lohnen ohne Solaranlage? Also wenn man so einen Setup hat?
Also die Preise der Batterien purzeln gerade. Ich habe aber tatsächlich schon mal ein bisschen rumgerechnet. Ich kenne ein paar Anbieter, die haben die kleinen Powerstations, die du einfach in die Steckdose steckst, mit denen du dann auch sowohl laden als auch entladen kannst und dann auch das Ganze steuern kannst, auch theoretisch auch über unsere App. Aktuell ist die Amortisationszeit noch bei 5 Jahren und mehr. Ja, also von daher, das wäre schon eine eher langfristige Investition. Und das heißt, als Wohnung oder als Haushalt müsste ich dann halt auf die Price Spreads für die nächsten 5, 6 Jahre wetten. Und ich glaube, das ist für die breite Masse der Nutzer deswegen heute noch nicht interessant. Ja, also Meiner Oma könnte ich das Produkt, glaube ich, noch nicht verkaufen. Noch nicht verkaufen. Aber deinen User oder deinen Zuhörern, die könnten sich dafür schon interessieren. Wenn man es noch ein bisschen durchrechnet, dann glaube ich, kann das schon Sinn machen.
Okay, aber es hängt auch da wieder am Smart Meter. Eigentlich ist ja quasi dieser overengineerte Smart Meter, der jetzt ausgerollt wird, das ist so ein bisschen der Engpass. Das hätte man ja sich deutlich
einfacher machen können. Naja, es gibt ja auch Stromanbieter, die auch ohne den Smart Meter dir einen dynamischen Tarif zur Verfügung stellen. Es gibt die Tibber zum Beispiel, es gibt aber auch die NVRM. Die hat ja auch ein bundesweites Angebot.
Aber das ist ja
dynamischen Tarif.
Aber wie hätten die das denn? Die zahlen es dann selber, die zahlen die Differenz selber drauf dann, oder?
Genau, du wirst energiewirtschaftlich immer noch nach Standardlastprofil bilanziert. Also für den Netzbetreiber, für alle anderen bist du ein Standardlastprofilkunde. Der Versorger rechnet dir gegenüber, aber halt über das Lastprofil ab, das er mit seinem eigenen Sensor misst. Und das ist halt dann das Flexible. Und da kriegst du auch die flexiblen Preise.
Also ich lerne, wir machen hier gleich nochmal ein paar Intros zum Kostal-Team in der Hoffnung, dass ihr irgendwie in diese API ran könnt, damit ich mich eurem virtuellen EMS nähern könnt. Aber ich finde das schon extrem, extrem cool und erstmal Glückwunsch zur Performance, also das erstmal so bootstrapped hinzubekommen und in den sehr, sehr kritischen Fachforen sozusagen zu einem der favorisierten EMS gekürt zu werden. Das ist schon mal eine Leistung. Das ist gar nicht so trivial. Da haben wir uns, glaube ich, nicht zum letzten Mal hier im Podcast getroffen. Wo seid ihr angesiedelt sozusagen für unsere Energiefrühstücksplanung?
Ja, also wir sitzen um München verteilt. Genau, Danny und Hannes wohnen in Landsberg am Lech, da ist auch der Firmensitz gemeldet. Benny und ich, wir sind auf der anderen Seite bei Ebersberg. Und genau, aber wir können uns gerne jederzeit auch mal irgendwo treffen. Ja.
Und
vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Mir hat es echt viel Spaß gemacht und jederzeit
gerne. Und vielleicht nochmal ein kleiner Exkurs hier zur Bundestagswahl. Wie ihr so als Pioniere sozusagen jetzt der Energiewende, müsstet ihr dann nicht besonders oft den Kopf auf die Tischplatte hauen, wenn sozusagen eure Regierungsvorstände, Herr Söder und Herr Aiwanger, sich zum Thema Energie äußern in den Medien?
Ja, natürlich. Also es ist schon sehr wild, dieses dauernde Hin und Her. Es zeigt mir einfach, dass die Kompetenz, aber das ist in fast allen Parteien so, für diese Themen deutlich gering ist, ja, also zu gering. Also die Komplexität der Energiewende ist extrem hoch und wir verzetteln uns an ganz vielen Stellen, viel zu viel Bürokratie. Gerade so Lösungen wie unsere, die schießen halt einfach aus dem Boden, glaube ich, wenn man einfach den Markt laufen lässt. Man muss halt die richtigen Rahmenbedingungen festzurren. Also es gab ja diesen guten FAZ-Beitrag von Leon Hirt und den Kollegen. Also ich glaube, an solchen Sachen müsste man sich die Politik mehr orientieren.
Sehr cool. Willi, vielen Dank.
Danke dir.
Das war's. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bei Fragen meldet euch bitte in der Discord-Community an und stellt uns direkt Fragen an Ilan und mich. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.